In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Hallo und schön, dass wir uns hier nach der Mittagspause sehen mit einem Thema, was mich seit März diesen Jahres, seit der South by Southwest begleitet. Wir haben uns hier kurz vorher ausgetauscht. Ich begrüße hier nochmal Dr. Jan Götz von IQM aus Helsinki, München und bald auch in den USA, wie wir eben besprochen haben. Oder ihr seid schon da und baut das Ganze an der Stelle aus. Was mich heute hier in dem Panel auch mit euren Fragen, die ich gesammelt habe, mal sehen, wie viele wir dann nachher da wirklich noch von hinkriegen, denn ich habe natürlich auch ein paar betrifft. Was sind so meine gewünschten Takeaways für euch? Wir haben ja hier gesellschaftliche Themen und technische Themen. Ich versuche das so ein bisschen hier mal zusammenzufassen. Also wo wir heute technisch stehen, natürlich als erstes, dann was es überhaupt für relevante Anwendungen schon gibt, wäre für mich so eine zweite Frage, die ich gerne als Takeaway geklärt hätte. Und natürlich, weil ich jetzt auch aus dem Bundesverband Digitalwirtschaft da unterschiedliche Fragen noch habe, was heißt das ganz konkret auch für die digitale Wirtschaft in Deutschland? Das sind die drei Dinge, die mich interessieren würden. Und jetzt ganz kurz eine kleine Vorstellung vielleicht, Jan, von deiner Seite aus. Ihr seid 2018 gegründet, jetzt seit September Unicorn. Und wir haben das 100. Jahr Quantum Computing in Deutschland als europäisches Quantumjahr in diesem Jahr. Wir bewegen uns so ein bisschen zwischen 100 Jahre gibt es schon etwas und wenn ich das Publikum so anfrage und in den letzten zwei Tagen auch befragt habe, so, was bedeutet das denn eigentlich? Magst du noch mal ganz kurz erzählen, was ihr bei IQM macht und vielleicht um hier auch so ein bisschen die Angst zu nehmen oder das Selbstverständnis, dass wir ja hier richtige Produkte haben. Also es wird ja richtige Hardware auch verkauft. Es ist ja nicht nur ein Forschungsinstitut.
Genau, ja, danke. Ich bin damals nach meiner Promotion nach Helsinki gegangen und habe da an der Uni erstmal weiter geforscht. Das war so 2016. Das war die Zeit, als in den USA es eigentlich gerade so richtig losging und zum Beispiel Google hatte gerade announced, dass sie selber Quantencomputer bauen werden und andere Startups haben sich geformt. Aber Europa ist ja meistens so ein bisschen hinterher und ich wollte unbedingt im Feld bleiben und ich wollte auch nicht rüber in die USA aus privaten Gründen. Und dann habe ich erstmal zwei Jahre eben da an der Uni weiter geforscht und dann war es eigentlich klar, okay, wir haben, was die Technologie angeht, haben wir eigentlich alles. Und es war auch klar, dass wenn man komplexe Systeme, also große Computer bauen will, dass das kein Ding für eine Uni ist. Ja, Unis sind gut, um Grundlagenforschung voranzutreiben und wirklich die Grenzen der Physik sozusagen in unserem Gebiet dann zu pushen. Aber wenn es um das System Engineering geht, das ist eigentlich keine Aufgabe für eine Uni. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wenn wir da nicht total abgehangen werden wollen, dann müssen wir eigentlich was ändern. Weil, wie gesagt, in den USA haben sich große Firmen angefangen zu engagieren, große Startups haben 50, 100 Millionen Dollar damals schon eingesammelt und mit unserem Unilab haben wir halt auf deutlich anderen Skalen gearbeitet und haben gesagt, okay, wir machen eine Ausgründung, um quasi in diesem Konzert der ganz Großen mitzuspielen. Also das war immer das Ambitionslevel, das wir hatten und haben dann zum Beispiel auch 2019 unsere Seed-Finanzierung waren so 12 Millionen Dollar. Das war die größte Seed-Runde in Finnland und sicherlich auch eine der größeren in Europa, was dann auch schon so ein bisschen das Ambitionslevel zeigt. Und wenn man dann quasi fast forward macht zu heute, ist es, glaube ich, so, dass wir in dem Konzert durchaus mitspielen. Wir sind mittlerweile über 300 Mitarbeiter. Das ist ungefähr auch das Team, was man bei Google oder so findet, von der Teamgröße, aber auch von der Qualität haben wir super Leute, gerade in Europa. Wir haben in unsere eigene Chipfabrik investiert. Also wir produzieren unsere eigenen Chips auf 200 mm Silizium-Wafern. Direkt daneben haben wir eine Assembly-Line, wie wir das nennen, wo wir dann quasi die Computer zusammenschrauben. Und dann haben wir hier in München zum Beispiel ein eigenes Rechenzentrum, wo wir Quantencomputer betreiben, die dann in der Cloud sind. Und wir sind stolz darauf, sagen zu dürfen, dass wir die Firma sind, die weltweit am meisten Quantencomputer verkauft hat, wirklich als Produkt, wie du meintest. Also an große Rechenzentren, dann liefern wir das aus und bauen das beim Kunden auf. Und das ist was, was man, sag ich mal, als Physiker und als Wissenschaftler natürlich nicht so im Blick hat, was es heißt, so eine Organisation überhaupt aufzubauen. Also wir haben jetzt in Korea, in Taiwan und in den USA Computer geliefert. Und womit man sich dann natürlich alles beschäftigen muss, was nicht Quantenphysik ist, das ist, glaube ich, was viele Startups auch so noch nicht auf dem Schirm haben. Und da sind wir, glaube ich, sicherlich global führend.
Du hast eben die gebauten Computer angesprochen. Und jetzt habt ihr ja auch die Cloud-Lösung danach erstmal entwickelt. Ist das ein normaler Weg? Also würde man nicht eigentlich erst sagen, erst Cloud und dann bauen wir die Hardware? Und vielleicht, wie viele Computer sind es denn?
Genau, also wir haben, ich weiß gerade nicht die genaue Zahl, aber zwischen 15 und 20 haben wir verkauft und ausgeliefert. Und in der Tat haben wir gesagt, wir konzentrieren uns erst auf dieses sogenannte On-Premise-Geschäft und gehen dann in die Cloud. Die Amerikaner haben es andersrum gemacht. Die amerikanischen Firmen sind alle zuerst in die Cloud gegangen. Was dann passiert ist, dass man im Prinzip die Hosen runterlässt und man öffnet seine Systeme für jedermann. Und das ist ein bisschen gefährlich, wenn man das zu früh macht, weil dann eben noch nicht alles richtig wunderbar funktioniert. Und dann kann sein, dass die User eben frustriert werden und vielleicht keine Lust mehr haben. Und da haben wir gesagt, wir gehen einen anderen Weg und wir verkaufen an Kunden, die uns wohlgesonnen sind. Also Rechenzentren, die dann mit uns zusammen das Produkt weiterentwickeln und die ein Eigeninteresse daran haben, auch wenn der Computer noch nicht perfekt ist, den quasi mit uns zu verbessern. Und das haben wir dann ein paar Jahre lang gemacht und, glaube ich, wirklich da die Produktreife nochmal ein ganzes Stück nach vorne getrieben und dann gesagt, okay, jetzt sind wir soweit. Und nur mal um ein Gefühl zu geben, unsere Computer, die in den Rechenzentren laufen, die laufen mittlerweile viele hundert Tage, ohne dass da irgendjemand, irgendein Physiker oder sonst was, eine Hand anlegt. Und das ist sicherlich für die Komplexität dieser Maschinen ein einmaliges Ding. Also wenn man sich anschaut, es sind ja auch andere in der Cloud unterwegs, da sind die Systeme oft nur 3 Stunden am Tag oder so online, weil die dann eben neu kalibriert, neu konfiguriert werden müssen. Und da sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass man eben einen Produktfokus hat und wirklich dafür sorgt, dass man was baut, was dem Kunden gefällt und nicht was baut, was einem selber als Wissenschaftler gefällt.
Ja, ich finde das total spannend. Ich habe in einem Podcast gehört, dass ihr natürlich auch mit künstlicher Intelligenz diese Computer weiterentwickelt und du hast davon gesprochen, dass der Computer selbst in der Lage ist, die neuen Computer so mitzuentwickeln, dass ihr in relativ kurzer Zeit schon doppelte Rechenkapazitäten dadurch erreichen könnt.
Genau, also das Thema künstliche Intelligenz ist interessant, weil es eben quasi in beide Richtungen geht. Also zum einen in der Entwicklung unserer Chips, zum Beispiel Chipdesign, das ist jetzt nicht nur für Quantum, das ist grundsätzlich im Chipdesign, wird ja heutzutage schon viel künstliche Intelligenz angewandt, weil die einfach deutlich besser dann die ganzen Strukturen auf den Chips konfigurieren kann. Aber auch der Computer selber profitiert von Machine Learning Techniken, vor allem weil Quantencomputer so ein bisschen widerspenstige Biester sind. Die laufen nicht so ganz rund und die fluktuieren so in ihren Parametern. Und da hilft es, wenn im Hintergrund eine Kontrollsoftware läuft, die dann dafür sorgt, wenn eben diese Fluktuationen kommen, dass dann wieder alles zurückgesteuert wird. Das heißt, sowohl in der Entwicklung als auch im Betrieb der Computer profitieren wir davon. Es gibt aber, wie gesagt, auch einige Algorithmen im Bereich Machine Learning, Reinforcement Learning und so weiter, die mit Quantencomputern beschleunigt werden. Das heißt, es gibt auch diesen anderen Weg dann, wo dann die künstliche Intelligenz von Quantencomputern profitieren kann.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Anwendungsfall kommen, du hast von wissenschaftlichen Einrichtungen ja gesprochen, sind es auch Unternehmen oder sind es wirklich nur wissenschaftliche Anwendungen an der Stelle, beziehungsweise wir sind ja so ein bisschen über den, ich gebe bei Google in einen Slot etwas ein, da sind wir ja noch nicht, ich gebe bei ChatGPT irgendetwas ein und bekomme etwas hinaus. Das heißt, worauf ich hinaus will, sind immer die erste Frage, welche ganz konkreten Anwendungen haben wir denn eigentlich, die jetzt schon nur mit Quantentechnik funktionieren. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, dass wir ja nicht dahin gehen, dass wir sagen, wir haben jetzt einfach eine schnellere Rechenleistung.
Genau, so muss man in der Tat ein bisschen aufpassen, weil manchmal, wenn man auch so ein bisschen die Medien verfolgt, dann hört sich das so an, als ob Quantencomputer morgen Krebs heilen werden und Hunger und was weiß ich. Das ist natürlich nicht so. Und wo wir heute stehen, ist, dass, wie gesagt, wissenschaftliche Einrichtungen können fundamental wissenschaftliche Fragestellen mit Quantencomputern beantworten. Und da geht es wirklich darum, zum Beispiel Quantenphysik zu studieren und so weiter. Und da liefern die auch schon einen echten Vorteil. Dann ist es so, wenn man sich die Use Cases anschaut, die vielleicht eher von der Industrie verfolgt werden, da ist es so, dass wir eigentlich immer noch in einem Proof-of-Concept-Stadium sind. Also wir machen auch viel mit Industrie, auch mit deutscher Industrie, Projekte. Und da ist es in der Regel dann so, dass man was machen kann an einem kleinen Toy-Problem und sagt, okay, mit meinem kleinen Problem kriege ich auch die richtige Lösung raus. Es ist aber noch nicht sozusagen in Production. Also wenn ich zum Beispiel eine Bank bin und will mein Portfolio optimieren im Finance-Bereich oder so, dann kann ich das machen vielleicht für ein kleines Portfolio, aber nicht für ein reales Portfolio, was die Banken betreiben. Oder wenn ich in der Logistik bin und überlege, ich will meine LKW-Flotte optimieren, wie die so rumfährt, dann kann ich das vielleicht mit ein paar LKWs machen und kriege da auch die richtige Lösung raus, aber eben noch nicht für die komplette Flotte. Das heißt, das ist das, wo wir im Moment sind. Aber dann ist es eben so, dass wir uns ja auf einer Reise befinden, ähnlich wie in der Halbleiterindustrie auch. In der Halbleiterindustrie gibt es ja das Moore'sche Gesetz jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, dass sich immer die Transistorenanzahl verdoppelt. Und sowas Ähnliches gibt es im Quantencomputing auch. Es gibt jetzt kein Gesetz, was irgend schon einen Namen hätte, aber wenn man sich anschaut, im Prinzip bringen wir jedes Jahr eine neue Prozessorgeneration raus, die ist stärker und besser als die vorherige. Und dann ist die Frage, okay, wann schafft man es denn jetzt zum Beispiel, so eine LKW-Flotte in einer richtigen Stückzahl zu optimieren? Und da gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Und das Problem ist, dass man das nicht mathematisch richtig beweisen kann, weil wir eben in einen Bereich kommen, der für unsere normalen Computer auch nicht mehr rechenbar ist. Und das ist eigentlich die große Faszination. Und das ist das, wo wir immer so ein bisschen Gefahr laufen, eigentlich die Diskussion in die falsche Richtung zu lenken, weil wir immer darüber reden, welches Problem heute können wir schneller lösen mit einem Quantencomputer. Das ist schön und gut und ich würde mich natürlich total freuen, wenn das dann auch passiert. Aber eigentlich müssten wir uns immer die Frage stellen, welche Probleme heute fangen wir gar nicht erst an zu lösen, weil wir wissen, dass es unmöglich ist. Weil das ist eigentlich das Versprechen von Quantencomputing, dass wir Antworten finden auf Fragestellungen, die wir heutzutage gar nicht angehen, weil wir eben genau wissen, kein Computer der Welt wird uns die Antwort geben. Aber ein Quantencomputer hat dann so viel Rechenleistung, dass er uns irgendwann mal die Antwort geben kann.
Eine Nachfrage rein aus privatem Interesse, weil ich gelesen habe, die Deutsche Bahn wird ihre ganzen Probleme mit Quantentechnologie lösen können. Jetzt hast du gerade Logistik angesprochen. Wird das so sein?
Also ob sie alle Probleme mit Quantencomputern, die sie hat, lösen kann, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht für die Deutsche Bahn sprechen. Aber sicherlich gibt es einige Probleme, wie zum Beispiel Fahrplanoptimierung und so weiter, wo Quantencomputer durchaus weiterhelfen können. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn es quasi eine Echtzeitoptimierung von einem Fahrplan zum Beispiel geben würde. Das ist eines dieser sehr, sehr harten Probleme für Computer zum Beispiel.
Aber das können wir jetzt mit der jetzigen Rechenleistung nicht. Dazu braucht es Quantentechnologie. Dafür braucht es Quantencomputing.
Genau, das Problem ist einfach, dass die Möglichkeiten, die es gibt, also wenn man sich einfach nur das ICE-Netz mal anschaut, dann gibt es ein paar hundert ICEs und ein paar hundert Bahnhöfe und dann ganz viele Weichen dazwischen. Da kommt man einfach schon in einen so großen Raum an möglichen Lösungen, dass da derzeitige Computer an ihre Grenzen kommen.
Okay, also schlechte Nachricht, bis morgen, wenn wir alle zurückfahren, werden wir es wahrscheinlich noch nicht gelöst haben an der Stelle. Kommen wir ganz kurz zum Thema Sicherheit, weil Sicherheit ist ja immer so eine Relevanz. Wir haben ganz interessante Ansätze da auch in unserer Arbeitsgruppe diskutiert, zum Beispiel, dass Lichtleiter also Daten über Glasfaser verschlüsselt werden, man die relativ leicht abgreifen kann, aber Quantencomputing dann in der Lage ist, das zu merken und in dem Moment schon neu zu verschlüsseln. Sind das Techniken, die uns Hoffnung machen oder wie siehst du diesen ganzen Sicherheitsaspekt, dass, ich sag mal, Algorithmen, Passwörter, dass dieser ganze Security-Bereich eher durch Quantum angegriffen wird?
Ich glaube, Technologie ist immer ein zweischneidiges Schwert und genau in dem Bereich sieht man das natürlich sehr deutlich. Also 1993 hat Peter Shor einen Algorithmus entwickelt, mit dem man große Zahlen in ihre Primzahlen zerlegen kann. Und das ist ein sehr asymmetrisches Problem. Also wenn ich viele kleine Primzahlen habe, dann kann ich einfach meinen Handtaschenrechner nehmen und die alle miteinander multiplizieren und dann kriege ich die große Zahl raus. Aber den Weg zurück aus der großen Zahl, die kleinen Primzahlen zu machen, ist extrem schwierig. Und diese Asymmetrie, die nutzen wir in unserer derzeitigen Verschlüsselung mit diesen RSA, also wenn man WhatsApp schickt und dann sieht man oft, diese Nachricht ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und wenn man einen stark genugen Quantencomputer hätte, und hier reden wir von vielleicht so 1 Million Qubits ungefähr, die man da braucht, dann kann man eben diese Verschlüsselungssysteme knacken. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das passiert vielleicht erst in 5 Jahren oder 10 Jahren oder wann auch immer, kümmert mich erstmal nicht. Die Dringlichkeit kommt daher, dass es ein Konzept gibt, das heißt Store Now, Decrypt Later. Also wenn heutzutage Daten verschickt werden, wo sensitive Informationen drin ist, die vielleicht auch noch in 10 Jahren Relevanz hat, wo ich selbst in 10 Jahren nicht will, dass die jemand liest, dann sollte ich mir echt Gedanken machen, weil ich glaube, es gibt viele Agencies da draußen, die eben genau das machen. Die greifen einfach alle Daten ab und warten nur darauf, dass der Quantencomputer kommt, weil sie dann immer noch da drin Dinge finden, die sie irgendwie nutzen können. Also das ist das eine, sicherlich eine Bedrohung. Und was man machen muss als Organisation, als Firma, als Regierung heutzutage eben so schnell wie möglich sein Verschlüsselungssystem ändern. Es gibt Verschlüsselungssysteme, die quantum safe sind. Auf der anderen Seite kann man Quantentechnologien eben auch nutzen, um sicher zu verschlüsseln, wie gerade beschrieben. Und das ist sicherlich dann auch eine Möglichkeit, solche Dinge zu umgehen. Man muss natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, die eigentliche Schwachstelle am Ende des Tages ist der Mensch. Ja, also wenn man sich anschaut, was so passiert, ist es oft dann ein menschgemachtes Problem, warum die Daten verloren gehen. Da hilft der Quantencomputer dann, glaube ich, nicht.
Wenn ich dich persönlich jetzt frage, siehst du das als Risiko, siehst du das als Chance oder siehst du überhaupt ein Sicherheitsproblem? Wie schätzt du das ein?
Also für mich persönlich oder jetzt mal für jeden Einzelnen ist, glaube ich, so das Wichtigste natürlich, vielleicht wenn es in den Finanzbereich geht und machen die Banken alles, um sicherzustellen, dass die Daten nicht verloren gehen, sodass dann nicht vielleicht irgendwann das Konto leer ist oder so. Für mich als Unternehmer sehe ich natürlich, dass durch dieses ganze Thema sehr, sehr viel Geld in das Gebiet fließt. Mhm. Und dieser ganze Wettlauf, den wir sehen, USA, China, Europa, ist zu einem großen Teil getriggert von dem Thema. Gerade wenn man sich die USA anschaut, die sind da extrem offen und sagen, no way that someone else has such a machine before us. Also ist ganz klar, die wollen die Ersten sein und pumpen da Milliarden rein. Und insofern, das kommt uns natürlich als Firma zugute. Als Gesellschaft, wie gesagt, Technologie ist immer ein zweischneidiges Schwert. Man kann sich darauf vorbereiten, man kann Dinge anders machen und das ist, glaube ich, mit jeder Technologie, auch künstliche Intelligenz oder was auch immer man nimmt, muss man halt sicherstellen, dass die Dinge richtig gemacht werden. Und insofern ist es natürlich ein gewisses Risiko, aber kein Risiko, was jetzt unumgehbar ist.
Jetzt haben wir gerade über USA, den asiatischen Raum gesprochen und natürlich passt gerade wunderbar zu meiner nächsten europäischen und Standortfrage und du hast es auch schon häufig sicherlich beantwortet, aber es ist natürlich einfach eine Relevanz da, dass wir hier wirklich Angst haben, in den unterschiedlichen Bereichen in Europa, in Deutschland abgehängt zu werden. So, seien das EU-Acts oder datenschutzrechtliche Themen oder Ähnliches. Ich habe jetzt gerade in diesem Bereich Quantencomputing in Europa das Gegenteil irgendwie, das Gefühl, dass wir da doch irgendwie ein kleines bisschen endlich mal die Nase vorhaben. Wie siehst du das im internationalen Wettbewerb?
Also wie gesagt, das Gebiet kommt aus den Universitäten, hauptsächlich aus den Physiklaboren und das Ganze ging so 2015 vielleicht los. Und ich glaube, was allgemein bekannt ist, ist, dass was universitäre Forschung angeht und auch was Talent angeht, wir in Europa sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, wenn man sich anschaut, wo wir Stand heute stehen, ist es nicht so, dass man sagen würde, die USA sind meilenweit voraus, was die Technologie angeht. Die Challenge ist natürlich die Zersplitterung oder die Fragmentierung in Europa. Und wenn man sich anschaut, was passiert ist, im Prinzip jedes größere Quantenphysiklabor hat ein Spin-out gegründet. Das heißt, zahlenmäßig haben wir in Europa mehr Quanten-Startups als in den USA. Da mag man jetzt stolz drauf sein und das ist sicherlich auch toll. Aber das Risiko ist natürlich, wenn ich dann 100 kleine Projekte habe und in den USA gibt es 3, 4 große, dann werden am Ende trotzdem die Großen kommen und die Kleinen schlucken. Und das passiert auch jetzt schon. Also es gibt große amerikanische, mittlerweile auch börsennotierte Startups oder Scale-Ups, die anfangen, systematisch auch europäische Startups zu integrieren. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, machen wir den gleichen Fehler natürlich wie in der Vergangenheit, dass wir die Grundlagenforschung und die Frühphase finanzieren mit Steuermitteln. Und dann, wenn es darum geht, die Profite quasi zu nehmen, ne, dann geht alles in die USA. Das heißt, wir sind quasi doppelt gestraft, weil zum einen finanzieren wir mit Steuermitteln die ganzen Grundlagen und dann kriegen wir noch nicht mal mehr die Returns hinten raus. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Es gibt einen Willen, das zu ändern. Und ich bin ja auch selber viel in Brüssel unterwegs und in Berlin und anderswo unterwegs. Das ist schon mal gut zu sehen, dass es einen Willen gibt. Ich glaube, die Frage ist ja, sind wir in der Lage, ihn auch umzusetzen in der nötigen Geschwindigkeit? Du hast ja den Act angesprochen, also Dinge, die mich hoffnungsvoll stimmen, ist, in der AI gab es den AI Act und das habe ich dann auch erst gelernt. Es gibt in der Kommission zwei Wege, einen Act zu strukturieren. Entweder reglementiert er, das war zum Beispiel beim AI Act ja so oder beim GDPR und so weiter, oder es ist ein AI Act, wo wirklich Geld drin stecken kann und wo man Dinge fördern kann. Das war zum Beispiel beim Chips Act so. Da war wirklich Geld drin, um Chip-Entwicklung in Europa zu finanzieren. Und gerade wird ein Quantum Act geformt, den gibt es noch nicht, aber der soll nächstes Jahr kommen und so wie ich das verstehe, soll da auch wirklich Geld reinfließen. Also nicht reglementierend, sondern fördernd wirkend. Das heißt, es gibt ein Umdenken, der Wille ist da und jetzt ist einfach nur die Frage, können wir es schnell genug umsetzen, um halt nicht abgehängt zu werden.
Also ganz kurz, du siehst da jetzt auch eine Chance in so einem Act, wenn er mal anders umgesetzt wird.
Wenn er richtig gemacht ist, sicherlich, ja.
Ja, okay. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Das beschäftigt uns ja auch. Und da habe ich jetzt eine These, Energieprobleme haben wir. Wie sieht der Nachhaltigkeitshebel aus? Wie schätzt du das vielleicht aus Hardware-Perspektive aus, wenn wir sagen, okay, du hast gesagt, vielleicht können wir irgendwann Krebs heilen. Vielleicht können wir jetzt aber auch, sage ich mal, in der Materialforschung unheimlich große Dinge machen. Trotzdem haben wir immer diesen Nachhaltigkeitsgedanken im Hinterkopf. Mhm. Aus deiner Sicht überwiegt die Erkenntnis so einem Energiethema oder wird es sowieso alles so sein, dass wir es über regenerative Energien irgendwie steuern können? Nachhaltigkeit ist halt in gerade in Europa natürlich immer ein großes Thema.
Genau, und es gibt eigentlich zwei Themen, den direkten Impact und dann den indirekten. Also direkt heißt, was ist zum Beispiel der Energieverbrauch von den Computern, wenn sie laufen. Und wenn man sich da anschaut, was gerade passiert, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, da werden ja mittlerweile Rechenzentren gebaut mit Gigawatt an Leistungsaufnahme. Und da ist dann die Frage, ist es skalierbar? Weil das Ding oder der große Unterschied zwischen Quantencomputern und normalen Computern ist, dass die Rechenleistung bei Quantencomputern exponentiell mit der Prozessorgröße steigt, wohingegen bei einem normalen Computer linear. Das heißt, wenn ich in einem normalen Rechenzentrum die Rechenleistung verdoppeln will, muss ich das Rechenzentrum doppelt so groß bauen. Mhm. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat in einem Post mal geschrieben, er baut jetzt ein Rechenzentrum, das ist so groß wie Manhattan von der Fläche her. Ja, und da kann man sich überlegen, dann kann ich nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln und dann bin ich irgendwann so groß wie Bayern. Und ne, dann da sieht man, wo die Reise hingeht. Und dann ist halt die Frage, okay, ist das skalierbar? Und ich glaube, das ist das große Versprechen oder eins der großen Versprechen dann im Bereich Quantencomputing ist dieser exponentielle Wachstum, weil die Energieaufnahme nicht exponentiell mitwächst. Das heißt, die Hoffnung ist, dass man da eben Rechenzentren braucht, die deutlich weniger Energie konsumieren. Das ist das eine. Das zweite hat aber eigentlich den größeren Hebel und das ist der indirekte, sage ich mal, Impact, den solche Computer haben, weil es viele Themen gibt natürlich, wo wir heutzutage viel CO2 ausstoßen, weil wir einfach nicht besser wissen, wie es geht. Ein Paradebeispiel ist da immer die Ernährung. Also wir müssen die ganze Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln versorgen und die Art und Weise, wie wir das hinkriegen, ist, dass wir Düngemittel verwenden. Ja, sonst wären wir überhaupt nicht in der Lage, so viel Nahrungsmittel zu produzieren. Und bei der Düngemittelherstellung wird sehr viel CO2 freigesetzt. Wir benutzen dafür immer noch einen sehr, sehr alten Prozess, Haber-Bosch-Prozess bei hohen Temperaturen, hohen Drücken und so weiter. Und wenn wir die Chemie dieser Prozesse deutlich besser verstehen könnten und damit die Prozesse optimieren könnten und dann vielleicht bei deutlich weniger Energieaufwand Düngemittel produzieren könnten, dann wäre wirklich was gewonnen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo man dann vielleicht mit einem Quantencomputer genau diese Prozesse besser verstehen kann und damit im Prinzip zwei Fliegen mit einer einer Klappe schlägt. Ja, man hat das Nahrungsproblem weiter angegangen und man kriegt dann auch eine Lösung, die deutlich weniger CO2 ausstößt. Und das haben wir uns sehr genau angeguckt vor einigen Jahren. Haben wir einen Impact-Investor bei uns mit aufgenommen, World Fund, auch hier teilweise aus München, und haben einige dieser Use Cases durchgerechnet, also quasi diesen indirekten Impact im CO2. Und da ist es wirklich so, dass man, je nachdem, wie man rechnet, dann natürlich auf viele, viele Gigatonnen CO2-Ersparnis kommen kann durch die Lösungen, die Quantencomputer bringen.
Was brauchen wir denn in Unternehmen dafür? Also brauche ich jetzt Physiker, brauche ich jetzt Experten? Wer bringt denn diese Technik in das Unternehmen? Also was müssen die deutschen Unternehmen in ihren Unternehmen an Abteilungen berücksichtigen, die das einführen, um, sag mal, zu solchen Lösungen, wie du sie eben beschrieben hast, dann auch entsprechend zu kommen? Also braucht es Physiker in den Unternehmen, die das machen, oder brauche ich eigentlich nur Experten, die wissen, was geht, um das dann einzuführen?
Ja, Stand heute, wenn man sich anschaut, jetzt geht es vor allem um den Software-Stack, der oben auf den Computern drauf sitzt, der ist noch nicht sehr ausgereift. Das heißt, Stand heute ist es immer noch so, dass da viele Physiker unterwegs sind, und wir wollen das eigentlich ändern, weil man läuft sonst, man nennt das manchmal dieses Double-PhD-Problem. Man bräuchte eigentlich ein PhD, sage ich mal, in Pharma, also in Medizin oder wo auch immer ich drin arbeite, und dann im Bereich Quantum Computing. Ja, und solche Leute gibt es fast kaum auf der Welt. Das heißt, davon müssen wir weg, und das heißt, wir müssen im Prinzip den Stack, den Software-Stack so bauen, dass so weit abstrahiert wird, dass man ohne irgendwelches Quantum-Know-how dann auch die Probleme lösen kann. Und da ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Ist auch ein bisschen historisch gewachsen. Ich habe eben gesagt, dass Quantencomputing aus den Physiklaboren rauskommt. Und in der Physik gibt es Experimentalphysiker, so wie mich, wir waren im Labor rumgepanscht, und theoretische Physiker, die mehr so an der Tafel stehen und Formeln entwickeln. Und die Experimentalphysiker haben alle Firmen gegründet, die entweder ganze Computer oder Teile von Computern, also Hardware, bauen. Und die theoretischen Physiker haben Firmen gegründet, die Algorithmen entwickeln. Ja, aber Algorithmen sitzen relativ weit oben im Stack. Dass der eigentliche Software-Stack, Compiler und was da alles so drin ist, der ist total unterinvestiert. Und das kommt jetzt erst so langsam. Und das ist im Prinzip das, was fehlt, damit Firmen keine Physiker brauchen, um Quantencomputing zu machen. Aber wir sehen schon, dass eigentlich die Industrie dahin geht, intern diese Fähigkeiten aufzubauen. Also fast alle DAX-Unternehmen wahrscheinlich haben Quantenteams und bauen ihr Know-how auf, bauen die Prozesse auf und fangen an, dann eben meistens über die Cloud ihre Use Cases auszutesten.
Wenn wir jetzt nochmal in die deutsche Digitalwirtschaft einfach gucken, das interessiert mich persönlich natürlich an der Stelle. Meinst du, dafür ist überhaupt Quantentechnologie irgendwann nötig? Oder wird das am Rande einfach so mitgenommen und in, sagen wir mal, in 10 Jahren haben wir es sowieso normal eingeführt?
Also wie gesagt, das Ziel ist natürlich, dass wir zu einem Zustand kommen, wo man als Nutzer gar nicht merkt, ob man jetzt einen Quantencomputer benutzt oder irgendeinen anderen Computer, sondern dass das so in die Workflows rein integriert sind. Aber da sind wir natürlich noch nicht. Und wir brauchen natürlich auch als, sag ich mal, als Community, brauchen wir den Buy-in. Also wenn große Namen sagen, wir stehen dahinter und wir fördern das und wir glauben daran, dann hilft uns das natürlich. Und das heißt dann am Ende des Tages, dass wir mehr Funding bekommen, dass wir die Technologie weiterentwickeln und so weiter. Das heißt, die Endnutzer und die deutsche Industrie, ob es jetzt digital oder sonst irgendeine Industrie ist, die hat da schon eine wichtige Rolle zu spielen, weil die natürlich die Signalwirkung dann auch gibt, wieder Richtung Politiker und andere, dass das Ganze ein ernsthaftes Thema ist und dass man da wirklich, sage ich mal, all in gehen sollte.
Ja, danke schön. Ich sehe Daniel schon kommen, deswegen ganz schnell. Ich habe noch zwei Dinge, die ich sozusagen einmal versprochen habe und zum anderen mich auch interessieren. Eine Frage war, die wir eben auch schon mal gestellt haben, ist: Wann wird die Quantentechnik denn die ganze Kryptowährung entschlüsselt haben?
Also es wird nicht die gesamte Kryptowährung entschlüsseln, weil auch da gibt es, wie gesagt, Mechanismen, dass man quantum safe agiert. Aber ich glaube, Bitcoin ist angreifbar. Und dann natürlich ist das eine Frage der Zeit und der Rechenkapazität. Und die ersten werden dann wahrscheinlich schneller gebrochen sein als andere. Das heißt, je nachdem, in welcher Kryptowährung man drin ist, sollte man sich schon schlau machen, ob die von Quantencomputern angreifbar ist oder nicht, und dann vielleicht eine andere suchen.
Okay, also auch da schlechte Neuigkeiten, Sebastian. Ich kann dir jetzt direkt nicht helfen, aber wir werden das weiter beobachten. Können wir denn als Gesellschaft oder als Personen, die wir hier, abschließende Frage, sitzen, irgendetwas tun für das Thema Quantencomputing? Können wir es weiter nach vorne tragen? Hast du irgendwelche Wünsche?
Also natürlich kann jeder, der Kinder hat, seinen Kindern erzählen, gerne Physik zu studieren. Ob das hilft, weiß ich natürlich nicht. Aber nein, Spaß beiseite. Es ist, glaube ich, schon so, als Gesellschaft sollten wir offen sein gegenüber neuen Technologien. Und viele denken ja, Quantenphysik, das ist so Black Magic und wir verstehen das eh nicht. Und ich glaube, wenn man so daran geht, dann hat man schon verloren, weil so schlimm ist es nicht. Natürlich ist das, Einstein hat das damals Spooky Action at a Distance genannt, aber spooky ist es eigentlich gar nicht. Es ist meiner Meinung nach faszinierend und ich glaube, wenn man ins Deutsche Museum oder sonst wohin geht, einfach mal in die Abteilung gehen, wo Quantenphysik erklärt wird und sich dafür ein bisschen offen zeigen. Und dann, glaube ich, merkt man, dass man, je nachdem, wie man unterwegs ist, man kann da sehr schnell philosophisch werden, man kann natürlich technisch werden und so weiter. Es gibt für jeden eigentlich was, wie man die Quantenphysik auch mit reinbringen kann.
Ja, schön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Jan Goertz. Vielen Dank fürs Zuhören. Es geht weiter mit Daniel. Schön, dass wir gesprochen haben. Dankeschön.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.